Am 15. Oktober war der 150. Geburtstag Friedrich Nietzsches. Hier soll es nun um seine Schwester Elisabeth Förster Nietzsche gehen. Diese stand, wie so viele begabte Frauen, im Schatten ihres Bruders. Sie wurde nicht wie dieser angemessen gefördert, was natürlich entsprechende Auswirkungen auf ihren Lebensweg hatte. Diese sollen hier näher beleuchtet werden. Grundlage dafür ist ein Text von Klaus Goch und Luise Puschs, Schwestern berühmter Männer. Elisabeth wurde am 10. Juli 1946 in Röcken nahe Leipzig geboren. Die Geschwister Elisabeth und Friedrich sollen eine sehr enge Beziehung gehabt haben. Der Lebensweg trennt sich deutlich, als Friedrich aufs Gymnasium geschickt wird, Elisabeth aber in eine Privatschule, in der vor allem die Umgangsformen der guten Gesellschaft gelehrt werden.
Sie ist eine äußerst begabte Schülerin mit schneller Auffassungsgabe und wird von den Lehrern ausgezeichnet, sodass in der Familie sogleich ein ängstliches Raunen umgeht und hochnotpeinliche Fragen laut werden. Du willst doch kein gelehrtes Frauenzimmer werden.
Elisabeth scheint viele Verehrer gehabt zu haben, an denen sie aber nicht sonderlich interessiert war. In einem Brief an ihren Bruder schreibt sie:
Sehr possierlich gebärdet sich dabei die Mama. Sie behauptet, es wäre empörend, dass ich mich sehr so herzlich darüber freue, denn ich hätte dieses Herz besitzen können und hätte es verschmäht. Und sie würde heute nicht Mittag essen und immer kümmerlich und traurig sein. Du lieber Himmel, ich habe doch nichts dazu getan. Und wenn die Mama auf jemand Verkehrtes ihre Hoffnung setzt, so kann ich doch nichts dafür. Es hilft aber alles nichts. Sie bricht nur immer in das prophetische Wort aus. Du verschmähst die Schütten und bekommst ein Strohbündel. Und es ergreift sie ein stiller Schauder, wenn ich fröhlich hinzusetze oder gar niemanden?
Friedrich startet derweil seine Professorenkarriere, beginnt aber zunehmend an Depressionen zu leiden. Um ihn zu unterstützen, lebt Elisabeth zwischen 1870 und 1878 zeitweise oder ganz mit ihrem Bruder in Basel zusammen. In dieser Zeit begegnet sie Richard Wagner und seiner Lebensgefährtin Cosima von Bülow, mit der sie Freundschaft schließt. Später wird sie in den exklusiven Bayreuther Zirkel aufgenommen. In diesen Kreisen lernt sie ihren späteren Ehemann Förster kennen. Sie ist fasziniert von seinen nationalistischen Ideen und seiner Propagandatätigkeit. Dies führt zum Streit und später zum Zerwürfnis mit dem Bruder. 1886 reist Elisabeth, inzwischen mit Förster verheiratet, nach Paraguay. Förster will dort eine Kolonie, ein neues und gereinigtes Deutschland, wie er es nennt, errichten. Elisabeth engagiert sich voll und ganz für dieses Vorhaben. Jedoch, der Plan scheitert, Förster stirbt im Jahre 1889 und Elisabeth kehrt nach Europa zurück. Hier beginnt sie sofort, ihre neuen Pläne in die Tat umzusetzen. Sie schreibt die Biografie des Bruders und beginnt die Verwaltung seines Werkes zu übernehmen. In Weimar errichtet sie das Nietzsche-Archiv und 1897 bekommt sie dort von einer reichen Nietzsche-Verehrerin namens Meta von Salis die Villa Silberblick geschenkt. Hier lebt sie mit ihrem inzwischen schwerstkranken Bruder und macht das Haus zum Mittelpunkt gesellschaftlichen Lebens.
Ich bin mir jetzt ein bisschen meiner Macht bewusst geworden, schreibt sie an Meta von Salis.
Friedrich Nietzsche stirbt im August 1900. Elisabeth engagiert sich immer stärker für die Veröffentlichung seiner Schriften. Nichts, was seinem Ansehen schaden könnte, darf an die Öffentlichkeit geraten. Auch ihr später sehr schwieriges Verhältnis zu ihrem Bruder verschleiert sie völlig. Das Nietzsche-Archiv wird zu ihrem Lebenswerk. Ihre Euphorie wurde unterstützt durch die große Beachtung und Förderung, die die Nietzsche-Schriften sowohl während des Ersten Weltkriegs als auch während des Nationalsozialismus zukam. Elisabeth selbst teilte die Kriegseuphorie und zeigte sich später ebenso begeistert vom Faschismus und von Hitler.
Man muss diesen großen, herrlichen Mann lieben, schreibt sie am 31. Oktober 1935.
Offensichtlich ist ihr das nicht bekommen, denn 10 Tage später stirbt sie an einer leichten Grippe im Alter von 89 Jahren. Elisabeth Förster-Nietzsche, ein schwieriger Fall. Ist sie die Heilige, als die sie oft gepriesen wurde, die sich aufopfernd um ihren kranken Bruder kümmert? Oder ist sie die Hexe, die ihn vereinnahmt und sein Werk verfälscht, wie andere behaupten? Beide sind jedoch typisch männliche Sichtweisen nach dem altbekannten Schema, die Frau als Jungfrau oder Hure und so weiter. Doch sicher werden beide dieser Schubladen dieser Frau nicht gerecht.
Auffällig ist, dass Elisabeth von Frauen wesentlich positiver beurteilt wird. Die männlichen Zeitgenossen heben stets nur ihre negativen Charakterzüge hervor.
So steht es in einer Anmerkung zum Text bei Luise Pusch. Klaus Goch selbst schreibt in seinem Porträt über Elisabeth:
Die strahlende Aura, mit der sie sich so erfolgreich zu umgeben verstand, wird gründlich vernichtet. Diese Zerstörungsarbeit lässt keinen Raum für den Gedanken, dass in der bösen Schwester auch die kämpfende, leidende Frau verborgen ist, die um ein selbstbestimmtes, selbstgestaltetes Leben ringt und kein Begnügen darin findet, als stilles, zauberhaftes Wesen am Manne vorüberzugleiten und seine Sehnsucht nach Glück und Zurückgezogenheit zu befriedigen.
Sexy Ladies, sie sind die Mutter für den Staub und Katzenarm, scharfe Krallen. Ich wasche ich deine Käsesocken, Hosen, T-Shirts, fassel dich an, sag dich auf deine Pocken, Lärchen, Gott und Kocken. Yeah. Ich schenk dir keine Kinder zum Zeitvertreib. Leg mir lieber Puderkamm und Lippenstift bereit. Dann geh ich mit Frau Holle auf den Strich. Kurz den Arsch, du bist mir einfach widerlich. Ich bin nicht deine Fickmaschine. Spritz, Spritz, das ist ein Witter. Schätzchen, wir müssen aufeinander gehen. Ciao, ciao, du alte Sau. Get it.
Und über alle Kritik an ihren Fälschungen und Verfälschungen hinweg müssen einige notwendige Fragen gestellt werden. Welchen Weg wäre Elisabeth gegangen, wenn sie ihre Begabungen, ihre konsequente Arbeitskraft, die seelische Ausdauer, die unerschöpfliche Energie systematischer hätte einsetzen und jene Bildungsinstitutionen in Anspruch nehmen können, die dem Bruder selbstverständlich offen standen?
Bei diesem rein feministischen Blickwinkel bei Luise Pusch fehlte mir jedoch eindeutig die Frage nach Elisabeth Nietzsches Begeisterung und Engagement für Nationalismus und Faschismus. Diese können sicher nicht einfach nur mit mangelnden Bildungs- und Berufschancen erklärt werden.